ARD Sounds.
Im Garten, auf Feldern oder irgendwo sonst draußen im Dorf. Da habe ich meine Kindheit verbracht. Draußen spielen, allein zur Schule. In den 90ern war das. Und auch wenn ich jetzt ein bisschen klinge wie eine Oma, von wegen, also wir waren früher noch an der frischen Luft, verbringen Kinder heute wirklich weniger Zeit draußen. Das hat verschiedene Gründe. Mehr Bildschirme, mehr Straßenverkehr. Aber ein Grund, der auch in vielen Studien auftaucht: Eltern machen sich heute mehr Sorgen um die Sicherheit ihrer Kinder als früher. Faktisch ist es aber so, auch das zeigen Studien, dass Kinder heute in vieler Hinsicht sicherer leben als vor 30 Jahren, besonders im Straßenverkehr. Und apropos Straßenverkehr, wisst ihr noch, wie ihr früher im Auto gesessen habt? Je nach Geburtsjahr wart ihr vielleicht unangeschnallt. Die Anschnallpflicht ist 76 eingeführt worden. Davor fanden viele so einen Gurt eher störend.
Schnallen Sie sich an?
Nein.
Warum nicht?
Das ist Gewohnheit. Ich fühle mich anders, freier.
Und selbst in den 90ern, als ich ein Kind war, erinnere ich mich dran, dass wir nach Kindergeburtstagen gerne mal im Kofferraum nach Hause transportiert wurden. 2026, ziemlich undenkbar. Anschnallen ist Standard. Warum erzähle ich euch das? Weil es zeigt, dass unser Gefühl, wie gefährlich etwas ist, sich manchmal verändert. Und zwar auch, wenn das tatsächliche Risiko gleich geblieben oder sogar kleiner geworden ist. Unser Sicherheitsempfinden hängt also nicht immer 1:1 damit zusammen, wie hoch das Risiko de facto ist. Ohne dieses Phänomen wäre der Kontrast zwischen Deutschland und Frankreich, den wir in den letzten Folgen immer wieder gesehen haben, gar nicht möglich. Sonst müssten wir das Risiko von Atomkraft ja alle einigermaßen ähnlich einschätzen. Das hier ist die letzte Folge von Nein, danke. Warum Atomkraft uns spaltet. Und in der will ich rausfinden, woher kommt dieses unterschiedliche Sicherheitsempfinden von Deutschen und Franzosen in Bezug auf Atomkraft? Warum liegen Welten dazwischen? Ich bin Lisa Krauser, Journalistin beim Saarländischen Rundfunk, und ich nehme euch jetzt mit auf zwei allerletzte Reisen. Alle Folgen findet ihr in ARD Sounds. So, Wanderschuhe an. Und los geht's. Wohin ich da unterwegs bin, verrate ich euch gleich. Aber vorher reisen wir in der Zeit zurück. Zu einem historischen Ereignis, das auf beiden Seiten das Vertrauen in die Atomkraft von heute auf morgen hätte zerstören können. Lange vor Fukushima.
In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall. Auch 3 Tage nach dem Ausbruch ist der Nuklearbrand noch immer nicht unter Kontrolle. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS meldete, 2 Menschen seien ums Leben gekommen.
April 1986, Tschernobyl, der bisher größte Atomunfall. Wir haben ein bisschen im Archiv gekramt und Material dazu gefunden, wie unsere Nachbarn in Frankreich diese Katastrophe wahrgenommen haben.
Nein, so große Angst habe ich nicht. Wir sind zwar nahe an Deutschland, wo es eine Krise gibt, aber ich esse unbesorgt Salat. Das ist doch alles Propaganda, weiß Gott für wen. Natürlich war da etwas, aber nichts Ernsthaftes. Überhaupt nicht. Ich habe Vertrauen. Und Sie sehen, Salat und so verkauft sich ganz normal.
Ich finde es total verrückt, aber das sind keine Einzelfälle. Ein paar Wochen nach Tschernobyl ist laut Umfragen zwar die Zustimmung für Atomkraft etwas zurückgegangen, aber über die Hälfte der Franzosen ist immer noch dafür. In Deutschland sind Gemüse und Salat in der Zeit nicht so der Hit.
Die Leute sind dermaßen verunsichert, dass sie sich nicht mehr getraut haben, überhaupt was zu kaufen.
Wie stark waren Ihre Einbußen da?
Also 80% auf jeden Fall.
Ich bin damals noch nicht auf der Welt, aber ihr erinnert euch an die Geschichten meiner Mama, die ich euch ganz am Anfang erzählt habe, dass sie nicht aus dem Garten essen durfte und 4 Wochen lang drin bleiben sollte. Und meine Kollegin Lisa Hutsch, unsere Frankreich-Expertin, die seit 30 Jahren zu Atomkraft recherchiert, die erinnert sich noch sehr genau an die Tage nach dem GAU.
Ich war 2 Tage später eingeladen auf einem Geburtstag, bin in Trier war das, ausgestiegen und es fing an zu regnen. Und ich dachte, die ganze Radioaktivität, die regnet jetzt auf mich herunter. Das war so die Angst von allen, also dass sie jetzt irgendwie kontaminiert werden und in 30 Jahren oder 40, dass es dann ausbricht. Ja, das war sehr schlimm.
Angst und Panik auf der einen Seite, Zuversicht, dass man verschont worden ist, auf der anderen. Und Unverständnis über das Verhalten der jeweils anderen. Das spürt Lisa nicht nur damals, sondern auch heute noch. Zum Beispiel, wenn es um den deutschen Atomausstieg geht. Wenn du nach Frankreich rübergehst und du sprichst da mit den Leuten, dann wie gucken die auf uns?
Also erstens mal bemitleiden sie uns, dass wir nicht mehr diese Energie haben. Dann, dass wir ja so viele Kohlekraftwerke haben und tatsächlich eine schlechtere CO2-Bilanz als Frankreich haben. Und sie verstehen das nicht, dass man so ein Know-how verlieren will, freiwillig.
Wenn Lisa sie sagt oder ich von den Französinnen und Franzosen oder den Deutschen spreche, dann ist natürlich klar, dass nicht alle gemeint sind. Aber da ist eben diese grundsätzliche Tendenz. Fair oder Zutrauen auf der französischen Seite, Misstrauen und Skepsis auf der deutschen. Und das sitzt tief. Richtig tief.
Ich sag immer, wir reden alle gegen eine Wand. Die Deutschen gegen eine französische und die Franzosen gegen eine deutsche Wand.
Woher kommt diese Wand, wie Lisa sie nennt?
Um das zu verstehen, wie die Deutschen das sehen, die Franzosen, muss man die Traumata der Völker kennen.
Und jetzt wird's richtig interessant. Nicht nur für Geschichtsfans.
Das Trauma der Franzosen ist, sie haben nicht genug Energie für die Industrie und für die Bevölkerung und auch nicht genug Strom, weil nicht genug Bodenschätze. Haben dann die Atomenergie entdeckt. 1973 mit dem Ölpreisschock ganz besonders.
Damals drehen die arabischen Staaten dem Westen den Ölhahn zu.
Aber vorher haben sie schon gesagt, wenn wir militärisch die Atomwaffe besitzen, Deutschland hat uns 3-mal überfallen, können uns die Deutschen nicht mehr überfallen. Das war ein ganz wichtiges Element. Und das Zweite, so können wir also die ganze Bevölkerung mit Strom, mit Heizung und die Industrie versorgen. Und wenn die Deutschen zu den Franzosen sagen, schaltet eure Atomkraftwerke ab, sehen sich alle Franzosen im Winter, im Dunkeln erfrieren.
Erfrieren deshalb, weil viele Franzosen auch mit Atomstrom heizen, zum Beispiel mit Elektroheizungen oder Wärmepumpen. Die Deutschen ziehen übrigens auch ihre Lehren aus den Kriegen des 20. Jahrhunderts. Darum geht's gleich noch. Erstmal steigen wir aber noch tiefer zu Frankreich ein. Mit einer Frau, die einen ziemlich ungewöhnlichen Job hat. Umwelt- und Technikhistorikerin. Und die am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz sehr intensiv zur Geschichte der französischen Atompolitik geforscht hat. Carina Kalmbach.
So ungefähr?
Ja,
so,
dann
so
wunderbar.
Dann sitze ich jetzt auch so, wie ich sitzen soll. Fantastisch.
Auch sie sagt, wenn wir die französische Atompolitik verstehen wollen, müssen wir erstmal mehr als 100 Jahre zurückspringen. Da geht die Geschichte der sogenannten Force de Frappe los. Das heißt Schlagkraft und ist der umgangssprachliche Begriff für die französische Atommacht und Abschreckungspolitik.
Also die politische Befürwortung für die Force de Frappe ist natürlich sehr, sehr stark verbunden mit den Erfahrungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also die beiden deutschen Überfälle auf Frankreich sind der entscheidende Faktor. Also wir müssen uns eine militärische Stärke erarbeiten, dass uns so etwas einfach nie wieder passieren kann.
Nach den beiden Weltkriegen kommt der Kalte Krieg. Viele Staaten wollen gern die Nase vorn haben in Sachen Kernkraft, sagt Carina Kalmbach. Ein bisschen wie bei der Raumfahrt. Besonders gilt das für die beiden Supermächte USA und Sowjetunion. Aber auch die anderen beiden Siegermächte, Großbritannien und Frankreich, wollen ganz vorne mit dabei sein.
Wer hat die Mittel, wer hat die Leute, die klugen Gehirne, die an dieser Technologie feilen und sie weiterentwickeln können? Wer ist die erste Nation, die es schafft, ein Atomkraftwerk auch wirklich ans elektrische Netz heranzubringen? Also das war sozusagen noch ein Wettforschen, wo ein unglaubliches Prestige mit einherging.
Die Sowjetunion gewinnt. Sie schafft es als erstes, ein Atomkraftwerk in Betrieb zu nehmen. 1954 geht 100 Kilometer von Moskau das erste Kernkraftwerk der Welt ans Netz. Großbritannien folgt 2 Jahre später, Deutschland dann 1961. Frankreich hatte schon direkt nach dem Zweiten Weltkrieg eine Kernkraftbehörde gegründet. Trotzdem geht das erste zivile französische AKW erst 1963 ans Netz. 2 Jahre nach dem ersten AKW in Deutschland. Ein paar Jahrzehnte später dann noch ein Ereignis, das Frankreichs atomaren Weg weiter zementiert. Wir haben es eben schon von Lisa gehört, die Sache mit dem Ölpreisschock.
Man wollte sich unabhängig von Ölimporten machen. Diese Ölkrise saß da noch sehr frisch im Gedächtnis. War das dann in den 70er, 80ern der Moment, wo gesagt hat, so jetzt ist das Möglichkeitsfenster offen und jetzt gehen wir sozusagen auf dieses All-Nuclear?
Das sind natürlich politische Entscheidungen. Mittlerweile ist Frankreich nach den USA und China der drittgrößte Produzent von Kernenergie. Und Frankreich ist auch nach wie vor Atommacht, hat vermutlich um die 290 Atomsprengköpfe. Ganz genau weiß man das nicht. Carina Kalmbach sagt, die Politik ist aber auch sehr eng verbandelt mit wissenschaftlichen Eliten. Für diese Verbindung gibt es in Frankreich sogar einen speziellen Begriff.
Man spricht von der Nukleokratie und das ist ein ganz, ganz spezifisches Phänomen wirklich für Frankreich, dass es dort diese Gruppe von Personen, Institutionen gibt, die so fest eben hinter dieser Technologie stehen, dass auch daran gar nicht viel zu rütteln ist.
Atomkraft ist in Frankreich Staatsräson. Wenn man in Deutschland gegen Atomkraft ist, dann lehnt man sich ja nicht besonders weit aus dem Fenster. In Frankreich aber schon.
Also ein dezidiertes Anti-Atom-Statement ist dort eben ein sehr, sehr klares politisches Statement, was sich eben dadurch, dass es diesen breiten politischen und Elitenkonsens gibt, auch gar nicht gegen eine konkrete Partei richtet, sondern wirklich gegen den Staat.
Trotzdem gibt es auch in Frankreich Atomkraftgegner, aber eben längst nicht so viele wie bei uns. Und das hängt auch mit einer Sache zusammen, die uns schon oft auf dieser Reise begegnet ist. Mit dem Thema Vertrauen. Wieso herrscht dort nicht diese Angst? Also war das nach Tschernobyl dort nicht so, dass die Franzosen dachten, oh Gott, okay, vielleicht ist das doch nicht die Energie, auf die wir setzen sollten.
Diese Reaktoren in Tschernobyl waren andere Reaktoren als in Frankreich. In Frankreich hat man Druckwasserreaktoren, die haben doppelte Kreisläufe. Und nach Ansicht aller in Frankreich sind sie besser abgesichert als auch die Deutschen.
Und diese Überzeugung, die ist nicht ganz von selbst entstanden. Der französische Atomkonzern EDF gibt sich seit den 70er und 80er Jahren ganz schön viel Mühe, dieses Vertrauen aufzubauen und zu stärken. Zum Beispiel öffnet er seine Kraftwerke für die Öffentlichkeit. Jedes Jahr besichtigen Zehntausende Französinnen und Franzosen ein AKW. Als meine Kollegin Lea in Bazancourt war, das ist dieses Dorf, wo der Mini-Reaktor hin soll, da hat ihr einer der Bürger genau das erzählt. Dass er in der Schulzeit an AKW besichtigt hat. Und er sagt, man lernt uns in Frankreich von klein auf die Atomkraft zu lieben.
En France, tout petit, on vous apprend à aimer le nucléaire. Moi, à l'école, m'a amené visiter une centrale nucléaire.
Und Carina Kalmbach, die sagt noch etwas anderes. Die Reaktion der Franzosen auf Tschernobyl, die hat auch damit zu tun, wie ihnen die Katastrophe kommuniziert wird. Generell heißt es in der Zeit in Europa,
dass es sich um einen Reaktortyp sowjetischer Bauart handeln würde, der überhaupt nicht vergleichbar wäre mit den westeuropäischen Reaktoren. Dann wurde die geografische Ferne betont, dass sehr wahrscheinlich man sich da jetzt keine sehr, sehr großen Sorgen machen müsste.
Frankreich geht aber noch einen Schritt weiter.
In Frankreich wurde das interessanterweise in den Medien in den nächsten Tagen so aufbereitet, dass der Eindruck in der Kommunikation entstand, naja, in Frankreich würde so gut wie gar nicht radioaktiver Niederschlag ankommen.
Der Direktor der französischen Strahlenschutzbehörde sagt damals im Fernsehen, die Radioaktivität wäre gesundheitlich unbedenklich.
Auch heute noch wird mir die Geschichte erzählt, die Wolke ist ja an der Grenze stehen geblieben.
Kein Wunder also, dass die Leute in Frankreich da entspannter Gemüse gegessen haben als meine Mama in Deutschland. Später wird klar, das hat so nicht gestimmt. Auch in einigen französischen Regionen waren Messwerte erhöht. Und das sorgt für richtig viel Kritik in der Bevölkerung.
Hat man dann in Frankreich auch zum Anlass genommen, dass man eben sehr, sehr stark darauf gesetzt hat, zu sagen, ja, wir müssen anders kommunizieren, aber auch wir müssen die Aufsichtsbehörden nochmal anders umstrukturieren.
Transparenter machen, unabhängiger. Mittlerweile fährt der französische Staat eine ganz andere Kommunikationsstrategie, sagt meine Kollegin Lisa.
Die ÖDF und Frankreich haben die Politik der kompletten Transparenz, weswegen ja auch jeder kleine Vorfall veröffentlicht wird.
25 Jahre nach Tschernobyl, beim zweiten Super-GAU 2011 in Fukushima, läuft die Kommunikation von staatlicher Seite dann ganz anders.
Die haben in ihrer Kommunikationsstrategie darauf gesetzt, dass sie möglichst die Informationen und die Messdaten ganz unmittelbar zur Verfügung stellen auf ihrer eigenen Website, sowohl für Frankreich als auch die Messdaten, die man über Japan hatte.
Die neue, transparentere Kommunikation sorgt in Frankreich wieder für mehr Vertrauen in die staatliche Atompolitik. Damals vermittelt Staatspräsident Nicolas Sarkozy:
Das ist ein Unfall, der uns hier überhaupt nicht interessieren muss, der keinerlei Auswirkungen auf den französischen Atomsektor haben wird.
Das sagt er nicht wörtlich, aber Karina Kalmbach meint, die Botschaft war klar.
Weil er in einer der ersten Stellungnahmen ganz klar betont hat, dass es ein Unfall ist, der aufgrund des Tsunamis zustande kam. Tsunamis haben wir nicht in Frankreich, also kein Problem.
Und so bleibt es in Frankreich damals ruhig auf den Straßen.
Es kam in keiner Hinsicht jetzt zu ähnlichen Massendemonstrationen, wie wir es in Deutschland gesehen haben.
Deutschland. Auf uns gucken wir jetzt. Solange ich mich erinnern kann, gibt es hier diese Grundskepsis gegenüber der Atomenergie. Die Massendemonstrationen, die Aktionen gegen die Castortransporte. Aber woher kommt diese Skepsis? Da gucken wir jetzt mit einer anderen Wissenschaftlerin drauf.
Mein Name ist Astrid Kirchhoff. Ich bin Umwelthistorikerin und ich arbeite zu Umwelt- und Naturschutzfragen im Sozialismus, aber auch zu Atomkraftfragen.
Unter anderem am Centre Marc Bloch in Berlin im Forschungsbereich Umwelt, Klima, Energie. Astrid Kirchhoff sagt, um zu verstehen, warum die Haltung zur Atomkraft in Frankreich und Deutschland so unterschiedlich ist, muss man erstmal was ganz anderes verstehen. Dass die beiden Länder ein unterschiedliches Verhältnis zur Natur haben.
Meiner Meinung nach beginnt es schon im 19. Jahrhundert. Frankreich betont damals die Staatsnation. Und in Deutschland entwickelt sich die sogenannte Kulturnation, die sich auf gemeinsame Sprache, Kultur und Geschichte stützt. Und speziell wird immer wieder die Natur angeführt in Deutschland als prägend. Vor allem auch die Wälder seien eben speziell deutsch und prägen die Leute in ihrem Denken und Fühlen und Heimatbewusstsein. Und ich denke, dass diese Vorstellungen von Natur, die sich zu der Zeit entwickeln, dass die weiterwirken, also bis ins 20., 21. Jahrhundert.
Schon in der Weimarer Republik, also in den 20er Jahren, gibt es ein Gesetz zum Schutz der Natur und die Nazis schreiben sich das Thema Natur dann so richtig auf die Fahnen. Nach dem Krieg dauert es dann erstmal ein bisschen. Anfang der 70er geht es dann wieder los mit lokalen Demonstrationen. Da geht es um Themen wie Smog oder die Verschmutzung von Rhein und Ruhr, Auswirkungen vom deutschen Wirtschaftswunder. Als dann Mitte der 70er ein Atomkraftwerk in Baden-Württemberg gebaut werden soll, demonstrieren fast 30.000 Menschen am Baugelände und besetzen es teilweise sogar.
Also die 70er, 80er Jahre sind ja wahnsinnig demonstrationsstark gewesen. Das waren vor allem Leute, die ganz normale Bürger waren, die ihrer Arbeit nachgingen, die Kinder hatten, ihr Eigenheim, die vorher nie politisch aktiv waren. Weinbauern, Bauern überhaupt, die sind da auf die Straße gegangen.
1980 entsteht sogar eine Partei aus der Anti-Atomkraft-Bewegung, die Grünen.
Das ist auch eins der Plakate gewesen der Anfangszeit der Grünen. Da steht drauf, wir haben diese Erde von unseren Kindern nur geborgt.
Und jetzt kommen wir zu den Lehren, die die deutsche Bevölkerung aus dem Zweiten Weltkrieg zieht. Laut Astrid Kirchhoff ganz andere als die französische. Ist natürlich logisch, wir haben ja auch ganz unterschiedliche Sachen erlebt. Für viele Menschen in Deutschland ist nach der NS-Zeit klar:
Während den Anfängen, unserem Staat kann man nicht vertrauen. Wir müssen uns unsere eigenen Gedanken machen und die auch laut formulieren.
Und hier ist es auch bei uns wieder, das Thema Vertrauen.
Das Vertrauen in den Staat ist gebrochen gewesen, nicht weil man dachte, der kriegt es nicht hin mit der zivilen Nutzung, sondern weil man sich gesagt hat, wir müssen jetzt schon gleich zu Anfang auf die Straße gehen und unseren Unwillen und unsere kritische Haltung formulieren, weil wir waren nicht laut genug im Dritten Reich.
Und dann passiert etwas, das dieses laut Astrid Kirchhoff tief sitzende Misstrauen der Deutschen gegenüber der politischen Elite und der Atomindustrie noch mal mehr bestätigt. Ende 1987 kommt es zu einem der schwersten Störfälle in der Geschichte der Bundesrepublik. In Hessen, Biblis. Nur durch großes Glück wird ein Super-GAU verhindert. Die deutschen Behörden versuchen den Fall zu vertuschen.
Und das ist der Moment, wo die Deutschen gesagt haben, ab jetzt glauben wir euch gar nichts mehr. Deswegen glauben die auch den Franzosen nichts mehr.
Meine Kollegin Lisa, die ja seit Jahrzehnten die deutsch-französischen Beziehungen beobachtet und analysiert, hat noch eine weitere Theorie zu uns Deutschen und unserem Blick auf Atomkraft.
In Deutschland ist der Knackpunkt 1923, die Inflation, von der fast alle in der Schule gelernt haben, dass die Leute mit riesigen Körben und Schubkarren voller Geld ein Brot kaufen gingen. Da wurden Suppenküchen überfallen, weil die Leute die komplette Kontrolle über ihr Leben verloren hatten. Es gab nichts mehr zu essen damals. Und dieser Schock von damals hat dazu geführt, dass die deutsche Mark eine harte Mark sein musste nach dem Krieg, dass der Euro eine harte Währung sein musste, 1998. Das heißt also, das hat 70 Jahre danach noch Nachwirkungen. Und das wichtige Element ist, Kontrolle verlieren. 1986, Tschernobyl, da wurde die Kontrolle über die Atomkraft verloren. Das war der Wendepunkt für die Deutschen, wo sie gesagt haben, das ist nicht beherrschbar. Also wenn das Wort Kontrolle fällt in Deutschland außer Kontrolle und in Frankreich ist das Stichwort Souveränité, also souverän sein, dann muss man aufpassen in beiden Ländern.
Wo wir jeweils herkommen, hat also einen unglaublich großen Einfluss darauf, wo wir heute stehen. Dass wir ohne unsere Vergangenheit die Gegenwart nicht verstehen können, ist natürlich eine Binsenweisheit. Und trotzdem beeindruckt mich, welchen großen Anteil das, was war, darauf hat, was heute ist. Und wie viel besser mein Verständnis nach diesem Exkurs dafür ist, dass Deutschland und Frankreich ganz unterschiedliche Richtungen bei der Kernkraft eingeschlagen haben. Trotzdem ist Atomkraft für viele Menschen, egal auf welcher Seite der Grenze, was, wovor sie zumindest Respekt haben. Warum ist das bei der Atomkraft so? Klar, über allem schwebt die Angst vor einem potenziellen Super-GAU. Aber da muss noch mehr sein. Und was das sein könnte, darauf findet man beim amerikanischen Psychologen Paul Slowik Antworten. Der hat dazu geforscht, wie wir Risiken einschätzen und welche Faktoren das beeinflussen. Und aus seiner Sicht sind es folgende Faktoren. Wie gut wir ein Risiko kennen, wahrnehmen, verstehen können. Ob mögliche negative Konsequenzen sofort eintreten oder später. Ob wir sie kontrollieren können. Ob wir das Risiko freiwillig eingehen. Ob die negativen Konsequenzen zukünftige Generationen beeinträchtigen könnten. Und wie katastrophal die Ergebnisse bei einem Unfall wären. Diese Faktoren erklären zum Beispiel, warum viele von uns, und ich schließe mich da ein, Fliegen als risikoreicher empfinden als Autofahren, obwohl die Wahrscheinlichkeit, bei einem Flugzeugabsturz zu sterben, viel geringer ist als bei einem Autounfall. Wenden wir diese Faktoren mal auf die Atomkraft an. Wir können Radioaktivität nicht selbst wahrnehmen, nicht riechen, schmecken oder sehen. Und wegen der komplexen Technik können wir die Risiken auch nicht gut selbst einschätzen. Negative Konsequenzen durch Strahlung werden oft erst später sichtbar. Ich selbst kann ein Atomkraftwerk nicht kontrollieren. Unfälle haben definitiv gravierende Folgen, die auch zukünftige Generationen beeinträchtigen könnten. Und freiwillig gehen die meisten von uns das Risiko auch nicht ein. Und damit können wir bei der Atomkraft an alle Faktoren von Paul Slowik ein Häkchen machen. Das tatsächliche Risiko sieht aber anders aus. Es gibt Studien, die berechnen, wie viele Menschen für eine Terawattstunde pro Energieform sterben. Eine Terawattstunde ist ungefähr so viel, wie die 650.000 Einwohner von Düsseldorf in einem Jahr verbrauchen. Die Uni Oxford hat mehrere Studien zusammengetragen und kommt zu dem Ergebnis. Für eine Terawattstunde Braunkohle sterben statistisch knapp 33 Menschen. Für Öl sind es 18, für Erdgas knapp 3. Atomkraft bewegt sich, und das fand ich wirklich erstaunlich, ungefähr in dem Bereich von Erneuerbaren. 0,03 Personen pro Terawattstunde. Selbst wenn man Tschernobyl und Fukushima mit einrechnet. Dadurch, dass die Braunkohle kontinuierlich gesundheitsschädliche Stoffe freisetzt, kostet die also nach dieser Statistik im Schnitt 1000-mal so vielen Menschen das Leben wie Atomkraft. Klar, Atomkraft birgt mehr Risiken als nur, in Anführungszeichen, die Zahl der Menschen, die durch Verstrahlung gestorben sind. Da müssen wir ja nur noch mal an die mehr als 2000 Menschen denken, die bei der Evakuierung in Fukushima gestorben sind. Oder an die Folgen für die Umwelt. Und trotzdem, dass Kohle statistisch 1000-mal so viele Menschenleben fordert wie Atomkraft und Atomkraft ungefähr so viele wie die Erneuerbaren, das hätte ich nicht gedacht. Einen letzten Faktor dafür, wie wir Risiken wahrnehmen, gibt es übrigens noch. Und über den Faktor sprechen wir schon die ganze Zeit, immer wieder. Paul Slowik sagt, es gibt einen übergeordneten Faktor, der alle anderen Faktoren beeinflusst, der sie verstärken oder abfedern kann, je nachdem. Und dieser Faktor ist, wie sehr wir den Menschen oder Institutionen, die diese Risiken kontrollieren, vertrauen. Warum sind Deutschland und Frankreich beim Thema Kernkraft so gespalten? Um Antworten auf diese Frage zu finden, habe ich euch auf eine Reise mitgenommen. Und ich habe eben schon gesagt, ein letzter Ausflug, der kommt noch. Ich nehme euch jetzt mit auf meine Lieblingswandertour. Diese Wandertour geht durch den schönen Saargau. Das ist so 40 Kilometer nordwestlich von meiner Heimatgemeinde. Und genau wie meine Heimatgemeinde ist das hier auch direkt an der deutsch-französischen Grenze. Warum nehme ich euch mit? Weil ich gleich einen ganz besonderen Ausblick haben werde. Von dem habe ich euch schon mal ganz kurz in der ersten Folge erzählt. Und jetzt schauen wir uns das mal gemeinsam an. Auf dem Weg dahin denke ich nochmal nach, was ich oder auch wir zusammen gemeinsam erfahren haben auf dieser Reise. Für mich war diese Reise gefühlt wie ein Puzzle, bei dem sich immer mehr fehlende Stücke zusammengesetzt haben. Eins der ersten Puzzleteile, dass Frankreich und Deutschland die Sicherheit und potenziellen Risiken der Atomenergie ganz unterschiedlich bewerten. Dass wir auf dieser Seite der Grenze weniger an die Fähigkeit der Menschen vertrauen, die Technik vollends kontrollieren zu können, als auf der anderen Seite. Dass die Vorteile von Atomkraft, wie Arbeitsplätze oder ein geringerer CO2-Ausstoß, in Frankreich ein viel größeres Gewicht haben als in Deutschland, während wir hier die Risiken stärker in die Waagschale werfen. Und das letzte wichtige Puzzleteil, das noch gefehlt hat, dass wir Kosten, Nutzen und Risiken so unterschiedlich bewerten, das hängt unter anderem damit zusammen, wo wir herkommen, mit unserer Geschichte. Deshalb hat Frankreich sich für eine Zukunft mit Atomkraft entschieden und Deutschland für eine Zukunft ohne Atomkraft. Und jetzt, wie geht's in Deutschland ohne Atomkraft weiter? Und wie in Frankreich mit? Wir fangen mal mit Deutschland an. Bei uns läuft seit 2023 kein AKW mehr. Die Kraftwerke sollen jetzt nach und nach zurückgebaut werden. Statt der Atomkraft setzt Deutschland stärker auf den Ausbau der Erneuerbaren. Seit 2010 hat sich die Erzeugung mehr als verdreifacht. Die Erneuerbaren liefern momentan doppelt so viel Strom, wie die deutschen AKW vor Fukushima produziert haben. Der Strompreis hat sich in dieser Zeit um knapp 60% gesteigert. Unser Strom ist tatsächlich der teuerste in der EU. Aber 2010, als unsere AKW alle noch liefen, waren wir auch schon bei den teuersten Ländern dabei. Und die durchschnittliche Preissteigerung in der EU war sogar größer als bei uns. Gründe für diese starken Preiserhöhungen sind die Nachwirkungen der Energiekrise von 2022, die Deutschland besonders hart getroffen haben. Dazu kommen relativ hohe Steuern und Abgaben und auch die Kosten für das Stromnetz, das sich ja auf die Erneuerbaren einstellen muss. Dadurch, dass die mal mehr, mal weniger produzieren, brauchen wir mehr Speicher und mehr Puffer. Und das kostet. Langfristig gibt es Prognosen, laut denen sich der niedrige Erzeugungspreis der Erneuerbaren in Zukunft stärker durchsetzt und dann der Strompreis sinkt. Übrigens, ja, Deutschland setzt auf die Erneuerbaren, baut aber gleichzeitig gerade neue Gaskraftwerke als Übergangstechnologie. Das kritisieren unter anderem Umweltverbände. Und eins noch. Wir erzeugen zwar in Deutschland keinen Atomstrom mehr, aber wir verbrauchen trotzdem welchen. 2025 waren es knapp 30 Terawattstunden, importiert zu einem großen Teil, ihr könnt es euch denken, aus Frankreich. Und Frankreich? Wie läuft es dort mit der Atomkraft? Macron hat es jedenfalls ernst gemeint mit der Renaissance der Atomkraft. Frankreich hat in den letzten Jahren Milliarden investiert in das geplante Endlager für hochradioaktiven Müll, in Mini-Reaktoren wie den von Jimmy und in einen neuen Reaktortypen, der effizienter und sicherer sein soll, den EPR-Druckwasserreaktor in Flamanville. Ende 2024 ist der ans Netz gegangen. Relativ bald sollen nochmal 6 solche EPR gebaut werden und dann möglicherweise nochmal 8. Klingt nach einem ziemlichen Boom. Und das ist es auch. Aber es läuft auch nicht alles super rund für die französische Nukleokratie. Der Baustart der nächsten EPR wird sich wohl noch mal ein paar Jahre verschieben. Der Grund dafür ist, dass der Bau des Reaktors in Flamanville echte Probleme hatte. Darüber haben wir schon in Folge 5 gesprochen. Die 3,3 Milliarden, die der Reaktor ursprünglich kosten sollte, haben sich in den 17 Jahren Bauzeit versiebenfacht. Der französische Rechnungshof hat empfohlen, mit weiteren EPR-Projekten erst weiterzumachen, wenn klar ist, wie viel sie wirklich kosten und wer das bezahlt. Der Strompreis, der steigt übrigens auch in Frankreich. 2010 gehörte er zu den günstigeren in Europa. Seitdem hat er sich mehr als verdoppelt und liegt mittlerweile im Mittelfeld. Und Projekte wie der Reaktor für über 20 Milliarden in Flamanville helfen da natürlich nicht. Ein anderes Thema ist, dass französische AKW in besonders heißen Sommern runtergefahren werden. Das ist in den letzten Jahren zweimal passiert und macht laut EDF im Schnitt 0,3% der Stromproduktion aus. Nicht viel. Aber da kommen wir nochmal zum französischen Rechnungshof. Der hat vor dem französischen Senat ausgesagt, dass er davon ausgeht, dass dieses Problem in Zukunft größer werden wird. Wie die französische Bevölkerung insgesamt aufs Thema Kernkraft guckt, das lässt sich ziemlich gut nachvollziehen. Die französische Strahlenschutzbehörde erhebt nämlich jedes Jahr, wie die Franzosen das Risiko von Atomkraft einschätzen. Und diese Zahlen haben sich über die Jahre ganz schön verändert. Demnach ist es nicht so, dass alle Franzosen Kernkraft für risikofrei halten. Gerade nach Fukushima hat die Hälfte der Franzosen geglaubt, Atomkraft wäre die Technologie mit dem größten Risiko für einen großen Unfall. Aber mittlerweile sind die Zahlen stark gesunken. Inzwischen glaubt es nur noch ein Viertel. Und knapp die Hälfte der Franzosen ist für den Bau neuer AKW. Deutlich mehr als in den 80ern und 90ern übrigens. Trotzdem ist Atomkraft nur auf Platz 2, wenn man die Leute in Frankreich nach der Energie der Zukunft fragt. Die meisten sehen da Solar. Fragt man sie aber nach der effizientesten Energie, landet Atomkraft mit ziemlich viel Vorsprung auf Platz 1. Und das stärkste Argument für Kernkraft ist für die meisten Franzosen, genau wie für die Regierung, Unabhängigkeit. Und noch eine letzte Zahl, die genau zu dem passt, was wir eben von Paul Slovic, dem amerikanischen Psychologen, gehört haben. Die Hälfte der Franzosen sieht in dem staatlichen Energieriesen EDF eine vertrauenswürdige Quelle. Was mich persönlich aber am allermeisten interessiert, das hat mit meiner Wanderung zu tun und mit dem Ausblick, den ich von dort aus habe. An diesem Aussichtspunkt bin ich mittlerweile angekommen.
Und da ist es vor mir. Ich habe einen ganz, ganz weiten Blick rein Richtung Frankreich, rüber nach Lothringen. Und was ich euch zeigen will, ist die 4 Kühltürme von Cattenom.
Ich habe euch hierhin mitgenommen, weil ich wissen wollte, wie fühlt es sich jetzt nach dieser Reise für mich an, auf diese Kühltürme zu gucken. Aber bevor ich euch das verrate, schauen wir erst noch, wie es aktuell um die Zukunft von Cattenom steht. Obwohl ich mich nie wohlgefühlt habe mit Cattenom vor meiner Haustür, hat mir ein Gedanke immer Hoffnung gemacht. Irgendwann geht das Ding schon vom Netz. Und dann ist Schluss mit der potenziellen Atomgefahr um die Ecke. Und das war kein naiver Wunschgedanke.
Der erste Direktor der ÖDF damals hat gesagt, 30 Jahre.
12.000 Zyklen, etwa einer pro Tag. Das ist damals die Einschätzung von Marcel Boiteux. Aber dann hieß es, der Reaktortyp von Cattenom ist auf eine Laufzeit von 40 Jahren ausgelegt. Der erste Reaktor in Cattenom ist 86 ans Netz gegangen. Das heißt, für den ältesten Reaktor sollte genau jetzt, 2026, Schluss sein. Zum Glück haben ich und viele andere hier im Saarland gedacht. Mit unserer Brille. Aber die andere Seite, die französische, mit ihrer ganz anders gefärbten Brille, hat gute Gründe, nicht auf die Abschaltung zu hoffen. Denn wir haben gesehen, Atomkraft schafft Arbeitsplätze und ist für Dörfer wie Cattenom ein wichtiger finanzieller Faktor. Dann ist da das Thema unabhängige Energieversorgung. Und dann ist da noch ein Grund. Das hat mir meine Kollegin Caroline Uhl aus unserer Rechercheabteilung erzählt. Eine der Studien, die sie angeschaut hat, die von der Nuclear Energy Agency, beschäftigt sich auch damit, was passiert, wenn man Kraftwerke länger laufen lässt als geplant.
Dann würden zunächst Kosten anfallen, denn bestimmte Teile müssten ja ersetzt werden, Sachen überprüft oder ausgebessert werden. Aber unterm Strich würde der Strompreis noch ein bisschen weiter sinken auf einen Wert irgendwo knapp unter 3 Euro Cent je Kilowattstunde. Und das wäre der günstigste Preis über alle untersuchten Technologien der Stromerzeugung hinweg.
Zumindest laut dieser Studie. Das Prinzip ist jedenfalls klar. Weiterlaufen lassen kostet weniger als ein neues Kraftwerk. Aus all diesen Gründen dürfte es viele Menschen auf der anderen Seite der Grenze gefreut haben, als im Sommer 2025, da sind wir ja schon mitten in der Recherche für diesen Podcast, Folgendes von der französischen Atomenergiebehörde bekannt gegeben wird.
Das Lothringer Atomkraftwerk Cattenom bleibt voraussichtlich weitere 10 Jahre am Netz. Das hat die französische Atomaufsicht mitgeteilt.
Cattenom und alle anderen französischen Reaktoren vom gleichen Typ dürfen noch 10 Jahre länger laufen. Mindestens. Also 50 statt 40 Jahre. Bis 2036. Bedingung: Der Betreiber EDF muss die Sicherheit der alten Reaktoren verbessern. Und während ich da gerade versuche, mich an den Gedanken zu gewöhnen, kommt schon die nächste Nachricht. Der Betreiber EDF plant noch weit über diese 50 Jahre hinaus. Das stellt sich bei einer Sitzung der sogenannten Cattenom-Kommission in Metz raus. Meine Kollegin Lisa Hut ist da als Reporterin dabei. Da heißt es in einem Dossier, das der Cattenom-Betreiber EDF vorstellt:
Die Atomkraftwerke in Frankreich sind in der Lage, ohne zeitliches Limit zu laufen.
Solange die Atomaufsichtsbehörde alle 10 Jahre ihr Okay gibt, können die französischen AKW bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag weiterlaufen. Damit wird mich der Meiler vor meiner Haustür stand jetzt noch eine ganze Weile auf meiner Lieblingswandertour begleiten, ob ich will oder nicht. Der Bürgermeister von Cattenom, Sénère, der gibt dieses Jahr sein Bürgermeisteramt auf. Aber wenn es nach ihm geht, bleibt Atomkraft auch dann noch in seinem Dorf, wenn die alten Meiler doch mal den Zenit überschritten haben sollten.
J'ai annoncé à mes vœux en janvier 2022 que je souhaitais 2 EPR à Cattenom.
Bernard Sénère träumt von 9 Reaktoren für Cattenom.
Le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé d'avoir 6 EPR 2.
Er träumt von den EPR-Reaktoren. Das sind diese 9 AKW, über die wir eben gesprochen haben. Die meisten davon sind schon vergeben, also für bestimmte Standorte vorgesehen. Aber 2 könnten nach Cattenom kommen. Das hofft zumindest Bernard Sénère. Sollte es tatsächlich irgendwann so kommen, würde das bedeuten Hightech statt sogenanntem Pannenmeiler. Trotzdem Meiler. Also kein Ende der Atomkraft hinter der Grenze in Sicht.
Ganz ehrlich, das fühlt sich eigentlich genauso an wie vorher. Also ich habe immer noch einen riesen Respekt davor, wenn ich drauf gucke. Also in meinem Bauch ist da immer noch dieses mulmige Gefühl. Was ich aber auch merke, dass es in meinem Kopf sofort anfängt zu rattern und dass da gleich viele, viele Gedanken sind, die ich vorher so bestimmt nicht hatte.
Vor dieser Reise waren diese Kühltürme für mich vor allem eins. Ein Symbol für Gefahr. Jetzt sehe ich schon mehr als das, wenn ich auf Cattenom schaue. Menschen wie Bürgermeister Sénère, die direkt daneben leben und sich pudelwohl damit fühlen, weil sie von der Sicherheit überzeugt sind. Ich sehe ein ganzes Dorf, das davon profitiert und deshalb ganz klar sagt: Atomkraft? Ja, bitte. Aber wie geht's meinen Kolleginnen Lisa, Lea und Nora, die für dieses Projekt so tief ins Thema Atomkraft eingestiegen sind? Ich habe sie gefragt, wie sich die Haltung zur Atomkraft bei Ihnen verändert hat durch diese Arbeit. Ich will es erst von Lisa wissen, die schon seit 30 Jahren dazu recherchiert.
Was sich verändert hat, ist mein Vertrauen in die französischen Ingenieure und in die französische Technik. Ich denke, da ist unglaublich viel Know-how. Es ist unheimlich viel weiterentwickelt worden, einfach weil sie sich das erlauben, das Know-how zu erweitern. Aber es gibt Punkte, wo ich einfach sage, da können auch die französischen Ingenieure nichts mehr machen, etwa bei den Reaktorbehältern. Es gibt auch noch andere Punkte. Da sage ich, es ist zu gefährlich, dass man sowas in Kauf nehmen kann.
Auch Nora, die für uns im Schacht Konrad tief unter der Erde war, bleibt Atomkraftgegnerin.
Das Problem sind die Meiler, also die Atommeiler, die produzieren den Müll. Das Problem ist nicht das Endlager. Das Endlager ist Teil der Lösung. weil es eben, wir können den Müll nicht über der Erde stehen lassen. Wir müssen was tun, wir müssen das Zeug wegräumen. Und wir brauchen eine Sicherheit für 1 Million Jahre.
Und sie hat uns schon in der 3. Folge erzählt, dass sie dem Schacht Konrad vertraut, weil sie die Menschen dort erlebt hat.
Ich vertraue diesen Mitarbeiterinnen und diesen Mitarbeitern dort, weil ich das erlebt habe, mit welchem Ethos sie arbeiten, mit welchem Verantwortungsgefühl sie ihre Arbeit erfüllen. Und deswegen bin ich absolut sicher und fest davon überzeugt, dass sie das schaffen, ein Gebäude herzustellen, was diesen Müll eben für 1 Million Jahre, diesen gefährlichen Müll, den wir da so naiv und so blauäugig produziert haben über Jahrzehnte, dass sie den wirklich sicher verstauen, dass sie das hinkriegen.
Und Lea, die potenzielle Atomkraft 2.0 Modelle kennengelernt hat, sagt, für sie ist es ein zweischneidiges Schwert.
Ich denke, es ist schon irgendwie sinnvoll, dass man jetzt nicht stehen bleibt, sondern dass man auch guckt, wo können wir damit vielleicht noch hin? Und ist es nicht doch hier und da eine Möglichkeit, Probleme, die wir heute haben, gerade mit dem Atommüll zum Beispiel, zu lösen? Aber ich habe nach wie vor auch durch meine Recherche den Eindruck bekommen, dass es schon gut ist, dass wir jetzt diese Form von Reaktoren, die wir hier in Deutschland hatten, dass wir die in Zukunft nicht mehr weiter nutzen.
Und ich? Ich habe so viel Neues erfahren über Atomkraft, Zusammenhänge, von denen ich nichts geahnt hatte. Und nach all dem muss ich beim Blick auf Katenom trotzdem sagen, genau wie Lisa, Lea und Nora, Atomkraft? Nein, danke. Weil mir das Restrisiko dieser Technologie immer zu groß sein wird. Wisst ihr noch, was das Problem in Fukushima war? Die Notstromaggregate, die einfach ein paar Meter zu tief standen. Ja, man hätte das verhindern können, aber hat man nun mal nicht. Man hat einfach nicht kommen sehen, dass das zum Problem werden könnte. Und ich glaube, solche oder ähnliche Fehler, die können immer passieren, weil wir nie alle Eventualitäten voraussehen werden. Und wenn dann etwas passiert, dann sind mir die Folgen einfach zu groß. Und ich bleibe auch deshalb bei Atomkraft Nein Danke, weil wir gesehen haben, wie unfassbar groß dieses Müllproblem ist, wie weit weg wir in Deutschland noch von einer Lösung sind und wie wir in Deutschland, aber auch in Frankreich und überall sonst auf der Welt dieses Problem auf viele Generationen nach uns verlagern. Und weil ich davon überzeugt bin, dass der Fokus auf die Erneuerbaren der Weg in eine nachhaltige Zukunft ist. Was ich trotzdem merke, ist, auch wenn der Blick auf Katenom bei mir ein mulmiges Gefühl im Bauch auslöst, immer noch, ist dieses ganze Thema Atomkraft nicht mehr so ein Schreckgespenst für mich. Und eine Sache sehe ich jetzt auf jeden Fall anders als vorher. Den deutschen Atomausstieg. Der war meiner Meinung nach nicht falsch. Aber dass diese Entscheidung so eilig getroffen wurde, sehe ich nach allem, was ich jetzt weiß, kritisch. Ich bin froh, dass wir in Deutschland dadurch so stark auf die Erneuerbaren gesetzt haben. Und ich bin weiterhin Fan davon, dass hier kein AKW mehr läuft. Aber ganz abgesehen davon wünsche ich mir, dass die Politik Entscheidungen fällt, die nicht Angst oder Umfrage getrieben sind, sondern sorgfältig abgewägt und nachhaltig durchdacht. Als Deutschland im April 2023 sein letztes AKW abschaltet, geht die Mehrheit der Deutschen noch weiter in ihrer Meinung als ich. Damals sagen 59% der Befragten in einem ARD-Deutschland-Trend, dass Deutschland aus der Atomkraft ausgestiegen ist, war falsch. Als der Ausstieg nach Fukushima beschlossen wurde, sah das noch anders aus. Damals war die große Mehrheit für den Ausstieg. Eine Entwicklung, die auch Umwelthistorikerin Astrid Kirchhoff überrascht.
Wer hätte das gedacht? Es ist wieder so eine starke Diskussion, die auch zum Teil jedenfalls Rückhalt in der Bevölkerung findet, wieder einzusteigen. Das hätte ich erstmal nicht für möglich gehalten. Ich habe gedacht, die Bevölkerung insgesamt ist eigentlich jetzt froh, dass wir ausgestiegen sind. Ich glaube nicht, dass das Umweltbewusstsein und Umweltfragen momentan so wichtig sind.
Dass sich die Meinung wieder gedreht hat, hat unter anderem mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu tun. 2022 schießen die Preise hoch und in Deutschland stehen Themen wie Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit plötzlich wieder im Vordergrund. So wie in Frankreich die ganze Zeit schon. Erinnert ihr euch noch an Erhard Geisler? Das ist der Mann, der im AKW Rheinsberg in der DDR erst seinen Traumjob gefunden hatte und später mit dafür verantwortlich war, dieses AKW zurückzubauen. Er hat uns noch eine Geschichte mitgegeben.
Also schon am ersten Tag meiner Arbeitsaufnahme musste man, um Kontrollbereich zu gehen, bei dem Abteilungsleiter Strahlenschutz vorstellig werden, hat praktisch so eine Zulassung für den Kontrollbereich gekriegt. Und der Herr, ein alter Strahlenschützer, sagte, junger Mann, eins müssen Sie sich merken. Dies, was wir hier betreiben, ist eine Hochrisikotechnologie. Eine Gesellschaft, die sich nicht einig ist, diese Technologie anzuwenden, sollte die Finger davon lassen. Weil es hat sehr, sehr gravierende Auswirkungen, wenn hier was schief geht.
Diese Geschichte, diese Aussage, die hat Erhard Geißler in seinem ganzen Berufsleben begleitet. Und das ist eine Aussage, die auch mich abholt. Und die vielleicht ganz gut zeigt, dass Frankreich und Deutschland in den entscheidenden Momenten in der Vergangenheit vielleicht am Ende einen jeweils für sie richtigen Weg bei der Atomkraft eingeschlagen haben. Und jetzt nehme ich euch nochmal dahin mit, wo dieser Podcast angefangen hat. Nicht nach Fukushima, wobei ein Ausflug dorthin auch spannend wäre, denn in Japan stehen die Zeichen 15 Jahre nach dem Super-GAU auch wieder auf Renaissance der Atomkraft. Aber das nur am Rande. Wir gehen woanders hin. Da, wo dieser Podcast ja wirklich angefangen hat. Ans Dachfenster in mein Elternhaus. Mit Blick auf Frankreich.
Ja, da drüben ist sie, die gefühlt andere Welt. Tja, was wäre, wenn ich dort aufgewachsen wäre, keine 3 Kilometer weg von meinem Elternhaus, hinter der Grenze?
Am Anfang dieses Podcasts habe ich mich gefragt, ob ich dann Atomkraft-Fan wäre. Die Wahrscheinlichkeit ist jedenfalls ziemlich hoch, dass ich dann eher im Ja-Bitte-Team spielen würde.
Warum das so ist, das kann ich jetzt auf jeden Fall besser nachvollziehen. Und irgendwie fühlt sich diese andere Welt gerade auch ein bisschen näher für mich an als früher.
Mir ist klar geworden, unsere Haltung, egal ob zur Atomkraft oder zu anderen Themen, entsteht nie im luftleeren Raum. Sie ist neben unserer Geschichte auch immer wieder geprägt von aktuellen Ereignissen. Und damit, auch wenn es eine Grundprägung gibt, die in Deutschland und Frankreich nicht unterschiedlicher sein könnte, ständig im Wandel. Und vielleicht ist es neben all den technischen Details, all den komplexen Antworten zu Sicherheit, Risiko, Kosten, Nutzen und Prägung, das, was ich vor allem mitnehme von dieser Reise. Dass es sich lohnt, genauer hinzuschauen. Offen zu bleiben für andere Perspektiven. Die eigene gefärbte Brille mal kurz abnehmen. Und wenn auch nur für einen Moment, die andere Brille aufsetzen. Denn damit öffnen sich ganz neue Welten. Das war Nein, danke. Warum Atomkraft uns spaltet. Ein Podcast vom Saarländischen Rundfunk. Redaktion: Jochen Marmit, Matthias Alexander Schmidt, Dagmar Scholle. Recherche: Lisa Huth, Lea Kielnecker, Nora Bauer, Laura Erberulang, Lisa Krauser, Desiree Löffler, Matthias Alexander Schmidt, Jochen Marmit, Dagmar Scholle und Caroline Uhl. Regie: Lisa Krauser und Desiree Löffler. Dramaturgie: Lisa Krauser, Desiree Löffler, Jochen Marmit, Matthias Alexander Schmidt, Dagmar Scholle. Dramaturgische Beratung: Sarah Fischbacher. Audioproduktion: Sascha Huppert. Sounddesign: Sokrates Evangelidis und Jan Kröger. Fact-Checking: Dr. Manfred Deicher, Kevin Buchholz, Christina Klöckner, Paula Niesing, Stefanie Reichert, Franziska Melanie Schneider, Irena Fossel. Grafikdesign: Alessandra Weiland. Distribution: Rebecca Badenheuer-May, Laura Erberulang, Nicola Schramm. Executive Producing: Desiree Löffler. Gesamtleitung: Thomas Biemesdörfer, Christian Otterbach. Wir bedanken uns bei Yannick Jakob, Susi Zinke, Daniela Jung-Ziemann und Nadine Thielen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Im ARD-Europa-Podcast.eu spricht Host und Korrespondentin Katrin Schmidt jede Woche über die spannendsten EU-Themen, über Insights aus Brüssel und darüber, wie EU-Politik unser aller Leben prägt. Alle Infos und den Link zu .eu findet ihr in den Shownotes. .eu, der Europa-Podcast von WDR 5.